Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Israel droht eine politische Hängepartie. Bei der gestrigen Parlamentswahl hat das nationalkonservative Bündnis von Premierminister Netanyahu seine Mehrheit verloren. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommen das rechte und das Mitte-Links-Lager auf jeweils 60 Stimmen im Parlament der Knesset. Stärkste Kraft bleibt trotz Verlusten die gemeinsame Liste von Netanyahus Likud und der nationalistischen Partei Beitenu. Deshalb wird erwartet, dass Netanyahu wieder mit der Regierungsbildung beauftragt wird.
Sichtlich angeschlagen trat Premier Netanyahu erst heute Nachmittag wieder vor die Presse und versuchte nach dem massiven Stimmenverlust bei den gestrigen Wahlen die Lage schönzureden. Wir werden auf alle Fälle versuchen, eine breite Koalition zu bilden, um die Herausforderungen für unser Volk zu bewältigen. Bereits gestern Abend lagen im Wahlzentrum des Likud die Nerven blank, als klar wurde, dass die Partei Netanyahus mindestens 10 Mandate verloren hatte. Ein Teil der Stimmen ging an diesen Mann, Naftali Bennett, der Vorsitzende der ultrarechten Partei, das Jüdische Heim. Der charismatische Newcomer erhielt 11 Mandate. Vor 4 Jahren hatte die Partei gerade mal 3 Sitze errungen. Dennoch scheinen die rechten und religiösen Parteien ihre Übermacht verloren zu haben. Nach dem aktuellen Stand der Auszählung gibt es ein Patt zwischen links und rechts in der Knesset. Das liegt vor allem an ihm, Yair Lapid, dem eigentlichen Wahlsieger. Auch er ein Newcomer mit seiner neuen liberalen Zentrumspartei Yesh Atid, zu Deutsch, es gibt eine Zukunft. Mit 19 Mandaten ist sie aus dem Stand zweitstärkste Kraft im Land geworden.
Der ehemalige TV-Moderator Lapid gewann vor allem die Stimmen der bürgerlichen Mitte. Seine Themen, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme des Landes und die Abschaffung der finanziellen Privilegien für die Ultraorthodoxen. Israel rückt in die Mitte. Und es ist bezeichnend, dass weder die atomare Bedrohung aus dem Iran noch das Palästinenserproblem die Wahlen beeinflussten. Netanyahus ständige Warnungen vor einem drohenden Untergang Israels, sie zogen nicht.
Weitere Informationen zu der Wahl in Israel finden Sie auf tagesschau.de. Dort auch ein Interview mit einem Politologen über die Stimmenverluste Netanyahus. Der britische Premierminister Cameron hat die Mitgliedschaft seines Landes in der Europäischen Union mittelfristig in Frage gestellt. In einer Grundsatzrede zum Thema Europa forderte er von Brüssel umfassende Reformen und Sonderrechte für Großbritannien. Zudem kündigte er für den Fall seiner Wiederwahl ein Referendum an. Bis spätestens Ende 2017 sollen die Briten dann über den Verbleib in der EU abstimmen.
Monatelang hatte er gezaudert. Heute Morgen nun trat David Cameron die Flucht nach vorn an und erklärte in seiner lang erwarteten Rede, die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens neu verhandeln zu wollen. Und nachdem wir neue Bedingungen verhandelt haben, werden wir dem britischen Volk ein Referendum geben mit einer einfachen Wahl. Drinbleiben unter neuen Voraussetzungen oder ganz rausgehen aus der EU. Eine riskante Strategie ist das und eine indirekte Drohung. Wenn Brüssel den Briten nicht entgegenkommt, muss die EU nun damit rechnen, dass Cameron vor einem solchen Referendum für einen Austritt plädiert. In Paris, Brüssel und Berlin sorgte die Rede für offene Irritation. Ein Europa à la carte werde es nicht geben. Angela Merkel sagte es diplomatisch.
Europa bedeutet auch immer, dass man faire Kompromisse finden muss. In diesem Rahmen sind wir natürlich bereit, auch über britische Wünsche zu sprechen. Aber man muss immer im Auge haben, dass andere Länder auch andere Wünsche haben und wir müssen zum Schluss immer einen fairen Kompromiss finden.
Ich gebe mal ein Beispiel, das unsere englischen Freunde vielleicht verstehen. Europa ist wie ein Fußballteam. Wenn man da drin ist, kann man nicht plötzlich sagen, jetzt will ich aber Rugby spielen. Die britische Opposition warf Cameron derweil heute vor, ein riskantes Referendum einzig deshalb zu versprechen, um seine eigene Zukunft zu sichern. Nicht das nationale Interesse hat ihn dazu getrieben, sondern der Anti-Europa-Kurs seiner eigenen Partei. David Cameron hat das Referendum für den Fall seiner Wiederwahl angekündigt und spielt so ab jetzt ein hochgefährliches Spiel. Zwar hat er seine Partei damit erst einmal beruhigt, die Austrittsdebatte dürfte aber jetzt für Jahre über ihm hängen. Und das kann nicht gut sein für die EU und nicht für die Insel. Gut ist das allein für Camerons momentanes politisches Überleben. Die Briten könnten am Ende einen hohen Preis dafür zahlen.
Die französische Armee hat ihre Luftangriffe im Norden Malis fortgesetzt. Kampfjets bombardierten Stellungen der Islamisten in der Umgebung der historischen Wüstenstadt Timbuktu. Angesichts der Gewalt befürchten Hilfsorganisationen einen weiteren Anstieg des Flüchtlingsstroms. Wie das UN-Flüchtlingshilfswerk berichtet, werden in Teilen Malis offenbar Lebensmittel und Treibstoff knapp. Seit dem Vormarsch der Islamisten haben mehr als 350.000 Menschen ihre Heimatorte verlassen.
In Jordanien ist heute ein neues Parlament gewählt worden. Mit einem Ergebnis ist erst morgen zu rechnen. Die Muslimbrüder boykottieren die Wahl. In den vergangenen Monaten hatte es in Jordanien Proteste gegen Korruption und Kritik an König Abdullah II. Gegeben. Der Unmut in der Bevölkerung erreichte aber nicht das Ausmaß wie in einigen anderen arabischen Ländern.
Der Druck auf Bundesbildungsministerin Schawan steigt. Die Universität Düsseldorf hat ein Hauptverfahren eröffnet und will darin prüfen, ob Schawan der Doktorgrad aberkannt werden muss. Der Vorwurf, sie soll bei ihrer Promotionsarbeit abgeschrieben haben. Die Universität betont, das Verfahren sei ergebnisoffen. Schawan wies die Anschuldigungen heute erneut zurück.
Am Spreeufer entsteht der Neubau des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Für die Ministerin derzeit die kleinere Baustelle, denn ausgerechnet die Wissenschaftsministerin muss um ihren Doktortitel bangen. Schawan gibt sich selbst sicher.
Ich bin davon überzeugt, dass die Plagiatsvorwürfe unberechtigt sind und dass sie ausgeräumt werden.
Gestern Abend hat die Uni Düsseldorf beschlossen, in einem formellen Verfahren zu prüfen, ob Schawan vor 33 Jahren in ihrer Dissertation aus fremden Quellen abgeschrieben hat, ohne dies korrekt zu kennzeichnen.
Wenn wir als Fakultät substanzielle Anzeichen eines solchen wissenschaftlichen Fehlverhaltens erkennen, müssen wir dem konsequent nachgehen. Und zwar unabhängig von der Person und ihrer Position.
Schawan ist nicht die erste Politikerin, deren Doktorarbeit in Frage steht. Die weitgehend zusammenkopierte Dissertation des damaligen Verteidigungsministers Guttenberg brachte die Nachforschungswelle ins Rollen. Auch die FDP-Europapolitikerin Koch-Merin musste den Titel ablegen. Schawan hat noch Rückendeckung von der Kanzlerin. Doch für die Opposition geht es nicht nur um den Titel, sondern auch um das Amt.
Das Ganze ist hochpeinlich für die Ministerin. Das Verfahren ist von der Hochschule festgelegt. Es wird nach den Regeln der Hochschule eingehalten.
Wenn der Doktorgrad entzogen wird von der Universität, dann bin ich in der Tat der Meinung, dass Frau Schawan dann nicht Wissenschaftsministerin bleiben kann.
Schawan will im Herbst wieder für den Bundestag kandidieren und gerne Ministerin bleiben. Der Fakultätsrat der Uni Düsseldorf tritt Anfang Februar wieder zusammen.
Bei der Hauptversammlung von Siemens in München wurde heute heftige Kritik an Vorstandschef Löscher geübt. Aktionärsvertreter werfen ihm Führungsschwäche vor. Der Gewinn des Traditionskonzerns war im vergangenen Quartal um 12% eingebrochen. Helfen soll nun ein milliardenschweres Reformprogramm. Darüber hinaus kämpft Siemens mit zahlreichen Pannen, etwa bei der Auslieferung der neuen ICE-Züge.
Kein leichter Stand für Siemens-Chef Peter Löscher auf der Hauptversammlung. 2012 war auch für ihn kein zufriedenstellendes Geschäftsjahr und das nicht nur wegen der schwächelnden Weltwirtschaft. Der Manager muss auch eigene Fehler eingestehen.
Hinzu kam, dass wir mit einzelnen unserer eigenen Projekte in den vergangenen Monaten nicht so erfolgreich waren, wie wir und unsere Kunden es sich vorgestellt hatten.
Allein die verspätete Auslieferung des ICE 3 kostet 116 Millionen Euro. Die Anbindung der Offshore-Windparks bereitet weiter erhebliche Probleme. Und auch mit dem Start ins Geschäftsjahr 2013 kann Löscher nicht wirklich punkten. Solide nennt er die 3-Monatszahlen. Solide, so murren viele Aktionäre, das sei alles andere als gut. Und die Vertreter der großen Fonds sparen nicht mit Kritik.
Der Anspruch von Herrn Löscher ist, dass Siemens in der Champions League spielt. Doch man muss sagen, mit den gezeigten Leistungen des letzten Jahres würde Siemens die Vorrunde in der Champions League nicht überstehen.
Die letzten 18 Monate hatten wir leider sehr viele negative Nachrichten und die haben uns Aktionäre einfach enttäuscht.
Und so hat Löscher nach 5 erfolgreichen Jahren an der Siemens-Spitze viel Vertrauen eingebüßt. Zurückerobern will er es mit einem 6 Milliarden Sparprogramm. Bis 2014 möchte er so den Gewinn wieder deutlich steigern. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wahrlich keine leichte Aufgabe.
Trotz aller Anstrengungen gibt es nach Ansicht der Regierung noch eine Menge zu tun, um den Engpass an Fachkräften zu überwinden. Das Bundeskabinett billigte einen ersten Fachkräftereport, der Mängel und auch Erfolge aufzeigt. Bundesarbeitsministerin von der Leyen sagte, man sei auf dem richtigen Weg, nötig sei aber ein langer Atem. Die SPD warf der Regierung dagegen Versagen vor.
Ihre Erfahrung ist wieder gefragt. Die Erwerbsquote der über 55-Jährigen ist im Verlauf eines Jahrzehnts von 38 auf jetzt 62% gestiegen. Ein weiterer Anstieg wird erwartet. Trotzdem droht Fachkräftemangel, denn bis 2025 wird es in Deutschland rund 6 Millionen weniger Menschen im Erwerbsalter geben. Die Probleme kündigen sich schon an, so die Arbeitsministerin.
Wir sehen, dass die sogenannte Vakanz, also die Zeit, die eine Stelle im Durchschnitt nicht besetzt werden kann, im Jahresvergleich gestiegen ist von 62 auf 76 Tage. Das bedeutet, die Nachfrage nach Fachkräften ist sehr hoch und das Angebot ist begrenzt.
Gestiegen ist inzwischen auch die Erwerbsquote der Frauen auf über 70%. Allerdings arbeitet beinahe die Hälfte der Frauen in Teilzeit. Die Ministerin schlägt vor, dass der Übergang von Teilzeit in Vollzeitarbeit in den Betrieben erleichtert wird. Die Opposition wirft der Regierung vor, gut ausgebildeten Frauen eine Beschäftigung geradezu zu erschweren.
Wir brauchen dringend mehr Unterstützung für Frauen, Beruf und Familie zu vereinbaren. Anstatt Frauen mit einem Betreuungsgeld abzuspeisen, muss die Bundesregierung dafür sorgen, dass wir gute Ganztagskitas und Ganztagsschulen in Deutschland haben.
Mit Frauen und älteren Arbeitnehmern allein, so der Regierungsbericht, sei die drohende Fachkräftelücke nicht zu schließen. Wichtig sei, dass alle Jugendlichen eine fundierte Ausbildung erhielten. Man sei aber auch angewiesen auf mehr qualifizierte Zuwanderer, vor allem aus europäischen Ländern.
Die Reform des Punktesystems der Flensburger Verkehrssünderdatei ist eines der Hauptthemen beim Deutschen Verkehrsgerichtstag. Zur 51. Tagung haben sich heute Experten unter anderem aus der Politik, von Verbänden sowie der Polizei und Justiz in Goslar getroffen. Der Verkehrsgerichtstag gibt Empfehlungen, die seit Jahrzehnten in Gesetze und Verordnungen einfließen, die den Straßenverkehr sicherer machen sollen.
Mann, das darf ja wohl nicht wahr sein! Gib Gas da!
Zu dicht und zu schnell. Zwei der Hauptunfallursachen auf deutschen Straßen. Die möglichen Sanktionen dafür sind bisher vielfältig und kompliziert. Das Konzept zur Vereinfachung des Flensburger Punktekatalogs wurde gerade vom Kabinett beschlossen. Dennoch ist es Hauptthema beim Verkehrsgerichtstag. Juristen sehen Diskussionsbedarf.
Das hat Hand und Fuß, was das Ministerium vorgeschlagen hat. Dann hat es die Befragung der Verbände und der Bevölkerung gegeben. Und da ist leider das System, wie ich es empfinde, in Schieflage geraten. Also die Erhebung von 3 Punkten statt des 2-Punkte-Systems halte ich für nicht besonders glücklich gemacht.
In der Flensburger Kartei sollen in Zukunft 3 Punkte für besonders schwere Straftaten eingetragen werden. Das lehnen Juristen als Einmischung in das Strafrecht ab. Zufrieden sind sie aber mit dem grundsätzlich einfacheren Konzept. Ein Rotlichtverstoß zum Beispiel wird bisher mit 3 bis 4 Punkten geahndet, in Zukunft werden es nur 2 sein. Raser und Drängler bekamen bisher 1 bis 4 Punkte, in Zukunft durchgängig 2. Dafür wird der Führerschein allerdings statt bisher bei 18 dann bereits bei 8 Punkten eingezogen. Weitere Themen des Verkehrsgerichtstages sind in diesem Jahr Aggressivität im Straßenverkehr sowie die zeitgemäße Fahrschulausbildung.
Die Lottozahlen. 3, 4, 8, 12, 22, 28, Zusatzzahl 7, Superzahl 3. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 9, 5, 7, 2, 1, 7. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 3, 3, 3, 1, 4, 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 24. Januar.
Hoher Luftdruck im Norden, tiefer Luftdruck im Süden Europas. Deutschland liegt genau dazwischen und so bleibt uns das ruhige Winterwetter zunächst erhalten. Am Sonntag erreicht uns dann von Frankreich mildere Luft mit Schnee, im Westen auch mit Regen. Heute Nacht gibt's viele Wolken, hier und da rieseln ein paar Flocken. Besonders in Alpennähe sowie im Norden und Nordwesten zeigen sich auch die Sterne. Dort scheint morgen neben dichten Wolken gebietsweise die Sonne, sonst bleibt es meist wolkenverhangen. Vor allem in der Südosthälfte kann es mitunter leicht schneien. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nordöstlicher Richtung. Heute Nacht überall Minusgrade, wo es aufklart, gibt strengen Frost. Auch am Tag bleibt es frostig, 0 Grad im Breisgau bis minus 8 Grad im Osten.
Am Freitag wird es Richtung Norden noch freundlicher. Am Samstag bekommen die Wolken auch in der Mitte und im Süden Lücken, in den westlichen Landesteilen gebietsweise etwas Schnee. Am Sonntag dann von Westen milder, dabei fällt zunächst Schnee, später im Westen auch Regen, der gefrieren kann.